Vor der eigentlichen Predigt, zwei, drei Sätze. Ich hatte das Vorrecht gehabt, beim Amore, bei dem Ehe-Event dabei sein. Ich hatte das Vorrecht gehabt, mit ein paar am Willow-Krieg Leiterkongress zu sein. Und ich kann nicht alles jetzt erzählen. Aber zwei Gedanken vielleicht am einen Ort. Das Lied, das ein bisschen hoch im Kurs ist im Moment, vom Timo Langer, wo sinngemäß sagt, wenn Gott das Meer teilt, dann ist nichts bei ihm unmöglich, wenn er den toten Lazarus aus dem Grab gerufen hat. Dann ist bei Gott nichts unmöglich. Unmöglichkeit ist keine Option wie Gott. Und auf die andere Seite vom Willow-Kongress, die Feststellung, die wir vielleicht mehr oder weniger bewusst auch merken, wir sind in einer komplexen Zeit. Kompliziert heisst, es ist nicht alles nachvollziehbar, aber wenn man genug Wissen hat oder einen Plan hat, dann kann man herausfinden, wie etwas funktioniert. Ein Automotor oder sonst etwas, das ist kompliziert, aber wenn man gute Anleitung hat und studiert, dann weiß man, wie es geht. Komplex, da gibt es kein Rezept mehr, da gibt es keine Anleitung dazu, weil es so spontan und nicht mehr absehbar ist. Ein bisschen etwas von dem haben wir gespürt bei der Covid-Zeit. Man hat zwar können planen, aber man hat nie gewusst, was ist morgen, was gilt wieder, was gilt nicht. Das ist so das Kennzeichen von komplexen Zeiten. Und die Feststellung, wir leben in einer Welt, in einer Zeit, wo es nicht mehr nur kompliziert ist, sondern komplex. Wo bekannte Muster, bekannte Rezepte plötzlich nicht mehr greifen. So muss man es machen, so hat man es immer gemacht, dann funktioniert es. Und wir merken, vieles funktioniert nicht mehr so. Bis hin in die Kirche, bis hin in die Gemeinde von Jesus, wo man nicht sagen kann, man macht den Anlass, man tut einladen, dann kommen die Leute und dann bleiben sie in der Gemeinde. Das ist ein bisschen vereinfacht gesagt. He? Sondern mehr, wir wissen nicht mehr, wie es funktioniert. Wir müssen lernen, wieder Sachen ausprobieren, die wir noch nie gemacht haben. Und vielleicht gelingt es, und vielleicht gelingt es nicht. Und wenn es nicht gelingt, haben wir wenigstens können sagen, das ist es nicht, dann probieren wir das Nächste. Und ich glaube, das gehört wie zusammen. Wir wissen nicht mehr, wie es geht. Und das führt uns wieder in die Nähe von Jesus und zu einem Gott, wo Unmöglichkeit keine Option ist. Ich glaube, das gehört dort zusammen. Uns es nicht wissen, uns es nicht können, und Unmöglichkeit ist keine Option bei Gott. Vielleicht das so ein bisschen als ganz, ganz kurzer Rückblick auf die Zeit, wo ich hatte, Verschiedenes mitzunehmen. Es wird das eine oder das andere sicher immer wieder einflüssen. Die letzten Tage hat man es gemerkt, der Frühling ist im Anmarsch. Allergienasenspray kündigt es an. Statusbilder von den Blümchen, hat er sie schon gesehen diese Woche? Der Frühling kommt, hat er es gemerkt? Hat er schon Frühlingsgefühl? Ich frage nicht mehr. Und genau so ein Bild braucht Jesus bei seinen Abschiedsreden mit den Jüngern, nicht vom Frühling, er redet vom Sommer und sagt, wenn er den Feigenbaum anschaut und den Knospen treibt, dann wüsste er, dass der Sommer kommt. Ich habe heute Morgen noch ein bisschen nachgeschlagen. Sommer, so in Israel, könnte durchaus bedrückend sein. Sommer in südlichen Gefilden ist manchmal nicht die Zeit vom Leben, sondern das ist stechend heiß, es ist ein Austrocknen, auch eine Dürrezeit. Aber Jesus meint genau nicht das, sondern eigentlich das Gleiche, was wir meinen mit dem Frühling, der kommt, mit dieser Freude der Blümchen. Schauen nächste Woche mal im Status bei denen, die noch mitten unterwegs sind. Die Freude, es kommt etwas Neues. Das Leben kommt wieder zurück. Und so, das Bild braucht Jesus. Wir werden in dieser Zeit, so bis an die Osterherr, zwei, dreimal uns Gedanken machen über die Worte, letzte Worte auch von Jesus in der Endzeitrede. Und wenn ihr jetzt denkt, es kommt ein Rezept und ein Fahrplan, wie alles zu verstehen ist, dann nehme ich euch die Täuschung gerade weg. Ich verwehre mich, um einen Fahrplan zu machen, betreffend Endzeit. Ganz bewusst. Mit einem Angriff vom Iran die letzten paar Stunden ist ein neuer Krieg ausgebrochen. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Und wenn Pilze aus dem Boden schiessen, so kommen auch ganz viele Spezialisten, die sagen, wo das einzuordnen ist und was es jetzt bedeutet auf die Endzeit. Und ich bin dort gerne ein bisschen skeptisch und schaue bewusst nicht alles, was wir schauen können. Weil ich nicht zuerst darauf schauen will, weil ich nicht zuerst den Fahrplan studieren will, sondern weil ich viel mehr auf Jesus schauen will. Also, wir werden von diesen Endzeitreden etwas hören, aber es geht weniger darum, jedes Eintöpfchen auseinanderzubinden, sondern vielmehr, was ist unsere Grundausrichtung in dem Ganzen? Und unsere Grundausrichtung ist auf den Jesus, der wird kommen, auf den Frühling, der da ist, oder den Sommer, der wird kommen, die neue Zeit, wo das Leben an und für sich in der Fülle wird sein, wenn Jesus wiederkommt. Und Jesus ist ihm in diesen Gesprächen mit den Jüngern, er geht aufs Kreuz her zu und er redet mit den Jüngern über das, was bleibt. Über das, was seine Jünger auf keinen Fall sollen vergessen. Es ist so ein letztes Wort von Jesus, es ist das Vermächtnis. Und einige von uns haben das schon erlebt, letzte Wort von Menschen, die uns nahe waren. Und manchmal kann das ein Segen sein, wenn es gute Worte sind, wenn es Worte sind, die uns ausrichten auf Jesus. Also, das letzte Wort in meinem Leben war, bleib bei Jesus, egal was ist. Und dann gibt es vielleicht auch schwierige letzte Worte. So Vermächtnis, wo man immer im Defizit bleibt, wo man nie erfüllen kann, wo man sich vielleicht auch darüber hinwegsetzen muss, wo man sagt, das kann ich und will ich nicht erfüllen. Und man kann dort auch Mut, dort ins Gespräch mit Menschen, die euch lieben und wichtig sind, wenn es so letzte Worte gibt, die euch knechten, die euch gefangen nehmen, die euch nicht auf Jesus herweisen, sondern auf etwas anderes. Aber das ist nur so eine Bemerkung, ich klammere. Jesus sagt, was man nicht sollen vergessen. Was man nicht sollen vergessen. Und er sagt es immer wieder, er sagt es mehrfach mit verschiedenen Bildern. Und Jesus ist in der Zwischenzeit gestorben, er ist auferstanden, er ist in den Himmel aufgefahren und wir leben heute noch in dieser Zwischenzeit. Zwischen dem, dass er gegangen ist und wird wiederkommen. Anja Lehmann hat das Lied geschrieben, Zwischenzeit. Sie singt zwischen Karfreitag und Ostern, aber auch wir sind in so einer Zwischenzeit. In dieser Zeit vom Warten, in dieser Zeit zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft. Und darum sind die Worte auch heute hochaktuell. Nicht, weil wir in die Welt schauen und einen Fahrplan machen wollen, sondern weil wir merken, wir sind in dieser Zwischenzeit. Und ich werde heute Morgen den längeren Bibeltext lesen. Ich denke, es ist immer wieder gut, wenn man Gottes Wort eins zu eins gehört, wenn man nicht nur über die Bibel nachdenkt, nicht nur über die Bibel redet, sondern die Bibel selber reden lässt. Ich lese aus Matthäus 24, ab Vers 32. Am Beispiel des Feigenbaums könnt ihr etwas lernen. Wenn der Saft in die Zweige schießt und der Baum Blätter treibt, dann wisst ihr, dass der Sommer bald da ist. So ist es auch, wenn all dies geschehen seht, dann wisst ihr, das Ende steht unmittelbar bevor. Ich versichere euch, diese Generation wird das alles noch erleben. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Sie bleiben gültig für immer und ewig. Doch der Tag und die Stunde, wann das Ende da ist, kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn noch der Vater kennt sie. Und wenn der Menschensohn kommt, wird es sein wie zu der Zeit Noahs. Damals vor der großen Flut aßen die Menschen und tranken und sie heirateten, wie sie es gewohnt waren, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Sie begriffen nicht, was ihnen drohte, bis dann die Flut hereinbrach und sie alle wegschwemmte. So wird es auch sein, wenn der Menschensohn kommt. Zwei Männer werden dann zusammen auf dem Feld arbeiten, der eine wird angenommen, der andere zurückgelassen. Zwei Frauen werden zusammen Korn mahlen, die eine wird angenommen, die andere zurückgelassen. Darum seid wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Macht euch das eine klar. Wenn ein Hausherr im Voraus wüsste, um welche Zeit in der Nacht der Dieb kommt, würde er doch aufbleiben und den Einbruch verhindern. Darum seid jederzeit bereit, denn der Menschensohn wird zu einer Stunde kommen, wenn ihr es nicht erwartet. Wer von euch ist nun der treue und kluge Diener, dem der Herr einen Auftrag gegeben hat, die übrige Dienerschaft zu beaufsichtigen und jedem pünktlich seine Tagesration auszuteilen? Ein solcher Diener darf sich freuen, wenn der Herr zurückkehrt und ihn bei der Arbeit findet. Ich versichere euch, der Herr wird ihm dann Verantwortung für all seine Güter übertragen. Wenn er aber ein schlechter Mensch ist und sich sagt, sobald kommt mein Herr nicht zurück, und fängt an, die unterstellten Diener zu schlagen und mit Säufern Gelage zu halten, dann wird sein Herr an einem Tag und einer Stunde zurückkehren, wenn der Diener überhaupt nicht damit rechnet. Er wird diesen Diener in Stücke hauen, dorthin bringen lassen, wo die Scheinheiligen ihre Strafe verbüßen. Dort gibt es nur Jammern und Zähneknirschen. Jesus fängt an mit einem Bild aus der Natur, aus einem ganz normalen Alltag. Er tut das sehr oft. Und er nimmt etwas, was viele kennen zu seiner Zeit. Er verbindet es mit einer geistlichen Wahrheit. Ein Feigenbaum treibt aus, Knospen werden sichtbar, es bricht auf, Blätter kommen raus. Wir haben hier ums Haus keinen Feigenbaum, aber draussen hat es einen Schneeball, wenn ihr mal schauen wollt, wie das funktioniert. Und sonst hat das Meierli einen Feigenbaum. Niemand muss darüber diskutieren, was es bedeutet, wenn der Feigenbaum Blätter überkommt. Jedem ist klar, der Sommer kommt oder der Frühling kommt, in unserer Sprache. Es ist ein Zeichen, das man nicht übersehen kann. Und genauso gibt es Zeichen für das, was kommen wird. Ein Zeichen, wo man erkennen kann, dass die Wiederkunft von Jesus näher ist. Um das ein bisschen einzuordnen, müssen wir ein bisschen verstehen, was Jesus in dem Kapitel drumherum sagt. Er erzählt von Ereignissen, die noch zu Lebzeiten von Jesus passieren. Zum Beispiel Zerstörung vom Tempel und andererseits redet er von Sachen, die noch ausstehend sind. Unmittelbar vor dem Text sagt Jesus, dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und alle Menschen werden ihn sehen auf Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Zerstörung vom Tempel in Jerusalem 70 nach Christus war ein grosser Einschnitt in der Geschichte. Der Tempel ist zerstört worden, das jüdische Volk ist zerstreut worden, die Geschichte hat eine neue Dimension aufgenommen, das ist wie eine neue Etappe gewesen. In dieser Geschichte. Jesus macht deutlich, das war eins Entscheidendes. Und spätestens seitdem leben wir in einer Zeit, wo Jesus jederzeit wiederkommen kann. Und die ersten Christen haben das so erwartet und haben darauf gewartet. Und wir stellen fest, dass die Dimension von bald, von Jesus und unsere Dimension vielleicht ein bisschen andere ist, was bald ist. Und dennoch sollen wir darauf warten, wir sollen es erwarten, dass Jesus wiederkommt. Wenn wir das Neue Testament lesen, merken wir, sie haben damit gerechnet, dass Jesus bald wiederkommt. Sie haben in dieser Erwartung gelebt und das ist nicht falsch gewesen. Im Gegenteil, Jesus sagt, genauso sollen auch wir leben. Also nicht nach der Mutter, ja, die haben schon so lange gewartet, es geht sowieso noch lang. Nein, genau nicht. Erwartet es, sind bereit. Und dann sagt Jesus ganz ein starkes Wort: Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber nicht. Alles, was wir sehen, alles, was uns so stabil erscheint, ist vergänglich. Sechs Gängerchen für uns Schweizer. Wir können uns nicht vorstellen, dass unsere Schweizer Berge mal nicht mehr werden sein. Aber sie werden vergehen, aber Gottes Wort bleibt. Darum ist es gut, wenn wir Gottes Wort eins zu eins hören und nicht nur drüber redet, drüber predigt, drüber denkt, sondern es hört. Alles hat ein Ablaufdatum. Das soll uns nicht überraschen, wenn wir von Krisen hören. Ja, ich glaube, wir üben in diesen Tagen ganz neu, immer wieder mit einer Krise nach der anderen, mit diesen Nachrichten umzugehen. Naturkatastrophen, Leid. Das bedeutet nicht, dass uns die Welt soll gleich sein soll. Wir haben den Auftrag, auch als Christen, gute Haushalter zu sein mit dem, was die Schöpfung ist. Aber es wird nicht bleiben. Gottes Wort hingegen bleibt. Die Worte von Jesus haben kein Ablaufdatum. Denkt jetzt nächstes Mal dran, wenn ihr den Küchenschaft ausräumt mit den Sachen, die abgelaufen sind. Gottes Wort hat kein Ablaufdatum. Besonders herausfordernd wird es, wenn Jesus sagt, von dem Tag, von dieser Stunde, weiß niemand, nicht einmal die Engel im Himmel, nicht der Sohn, sondern der Vater alleine. Das ist ein Satz, der uns vielleicht demütig machen muss. Niemand kennt den Zeitpunkt. Das bedeutet, alle Versuche, den Tag oder die Stunde auszurechnen, gehen am Ziel vorbei. Viele von uns haben gerne Sachen, die planbar sind. Ich weiß nicht, wie eure neue Woche aussieht. Am Dienstag zum Zahnarzt, am Mittwoch in die Migros einkaufen, am Donnerstag Enkelkind hüten. Und ich, ja, das sind fiktive Beispiele, gell? Aber das Kommen von Jesus lässt sich nicht einplanen. Das können wir nicht einteilen. Wir leben in einer Zeit, wo wir gern alles wissen wollen. Wo wir alles im Griff haben. Ich habe gerade gesagt, Covid hat uns gelernt, dass wir noch so viel planen können. Wir wissen nicht, was morgen wird sein. Aber wir leben in einer Zeit, wo wir alles so gerne im Griff haben. Und es gibt Sachen, wo wir nicht planen können und die außerhalb unserer Macht ist. Auch wenn Jesus wiederkommt. Und darum lässt uns Jesus ein, zu vertrauen. Der Vater weiss es und es ist genug. Ganz einfacher, kurzer Satz. Aber der fordert mich raus. Der Vater weiß es und es ist genug. Und es ist gut. Es langt. Und um das zu verdeutlichen, wie unvorhersehbar die Wiederkunft von Jesus ist, braucht Jesus verschiedene Bilder. Das Bild von Noah. Die Menschen haben ihr normales Leben geführt. Sie haben Pläne geschmiedet, sie haben geheiratet, es war Alltag. Sie haben nicht mit Gottes Eingreifen gerechnet. Und dann redet Jesus von zwei Männern auf dem Feld und zwei Frauen in der Küche. Schön, dass Jesus beide anspricht, Mann und Frau. Auch wie hier jemand bleibt, jemand wird zurückgelassen. Alles wirkt gleich, alles läuft wie immer. Kornmalen ist wahrscheinlich eine ähnliche Tätigkeit wie Wäschwäschen. Das ist man nie fertig. Und immer geht es weiter. Und plötzlich kommt der Moment, wo Jesus kommt, wo es einen Unterbruch gibt. Unerwartet, nicht planbar. Und schließlich das Bild vom Dieb, das ist vielleicht für uns am nächsten. Ich weiß nicht, wer von euch noch tut Korn malen. Aber das Bild vom Dieb in der Nacht. Das Einzige, was hilft, ist die ständige Bereitschaft. Das ist da, wo Jesus uns deutlich macht. Und das ist die grobe Spur, wo ich mit euch unterwegs sein will. Das deutlich zu hören. wachet, wachet, sind parat. Was bedeutet das konkret? Bedeutet ständig angespannt sein, rund und durch Zeichen zu suchen, was ist jetzt? Ich glaube es nicht. Bedeutet es, jede Nachricht in der Zeitung zu vergleichen mit der Bibel, was immer in dem Fahrplan? Ich glaube es nicht. Jesus selber beantwortet die Frage, indem er ein weiteres Gleichnis erzählt vom Treuen und vom klugen Knecht, vom gescheiten Knecht, einem Menschen, der seine Aufgabe ernst nimmt, die Verantwortung übernimmt, der sich um andere kümmert und ihnen zur rechten Zeit gibt, was sie braucht. Wachsam bedeutet für mich aus meiner Sicht nicht panisch zu sein oder im Durchstress zu sein, sondern wachsam bedeutet treu zu sein in dem, wo Jesus uns vor die Füße legt. Es bedeutet, den Auftrag zu leben, den Gott uns anvertraut hat, Verantwortung zu übernehmen für das, was er uns eingestellt hat, als Kirche und als Einzelne. Für Menschen, die uns anvertraut sind, in der Familie, in der Gemeinde, im Alltag. Es bedeutet, anderen zu dienen, ihnen gut zu tun, Liebe weiterzugeben und damit Gott zu ehren. Und dann zeigt Jesus das Gegenbild, der böse Knecht. Der lebt, wenn er unendlich Zeit hat. Er sagt ja sogar, ja, mein Herr kommt nicht gerade zurück, also kann ich ein bisschen plämperlen. Er macht ein bisschen auf Party. Lebt, als hätte er unendlich viel Zeit. Er nutzt andere aus, er unterdrückt sie, lebt egoistisch, verantwortungslos. Und vielleicht sieht es nach außen ziemlich geschäftig aus, aber er ist nicht treu. Das Urteil über ihn ist sehr hart und es zeigt, wie ernst Jesus das Thema nimmt. Am Ende bleibt die große Wahrheit, Jesus kommt wieder. Du weißt nicht wann, aber ich kann dir sagen, dass es sicher ist, dass Jesus kommt. Er wird wiederkommen. Wir können den Termin in den Kalender eintragen. Nicht einmal in elektronischen, wo es automatisch ging. Ja. Aber wir können unsere Hoffnung auf Jesus setzen und ihn erwarten. Nicht aus Angst, sondern aus Vertrauen. Wenn du Jesus vertraust, musst du nicht Angst haben vor dem Tag, sondern es ist ein Heimkehren, es ist dem Begegnen, wo man alles von ihm erwartet, wo uns mit aller Liebe erkauft hat. Das Normale wäre ja schon, dass man müsste vergehen vor den Augen von Jesus. Aber darum ist Jesus gestorben und verstanden und jeder, der glaubt, muss nicht kaputt gehen, muss keine Angst mehr haben. Es ist der Tag, wo Gott alles wieder zurechtbringt. Und die Hoffnung soll unser Leben hier und heute prägen. Ich habe so ein paar Sachen aufgeschrieben, wie das könnte aussehen. Das Paratsein, wie könnte das aussehen? Das Wachsamsein, wie könnte das aussehen? Was heisst ein erstes Umgang mit meiner Zeit? Jesus macht sehr deutlich, dass man nicht wissen, wie viel Zeit das bleibt. Weder bis zu seiner Wiederkunft oder noch am Ende von unserem eigenen Leben. Das bedeutet nicht, dass man hektisch oder angetrieben sein soll. Aber dass wir bewusst leben sollen. Wie oft leben wir, als hätten wir unendlich viel Zeit. Und wir leben es manchmal so mit dem gäbigen Möbelstück, mit dieser langen Bank. Ich vergibe dann einmal. Oder andere Sachen. Das klärende Gespräch. Ein Schritt vom Gehorsam. Und dann ist die lange Bank, wo Jesus sagt, sind parat. Lebt verantwortungsbewusst. Tönt nicht Sachen auf später verschieben, die euch Gottes Geist aufs Herz legt. Das ist für mich manchmal eine Herausforderung. Ich tue das schon, nein, ich tue jetzt. Ich tue dann. Nein, ich tue jetzt. Ich tue jetzt an. Ich tue dann. Na jetzt. Das Zweite, unser Umgang mit Verantwortung. Im Gleichnis vom treuen Knecht geht es nicht zuerst um spektakuläre Leistungen, sondern um Treue im Alltäglichen. Der Knecht tut einfach das, was ihm aufgetragen ist. Er sorgt für andere, er übernimmt Verantwortung, er bleibt verlässlich. Wachsam bedeutet, nicht immer nur nach dem Grossen zu schauen, sondern im Kleinen, wo Gott uns gegeben hat, verlässlich sein. Meine Aufgabe nicht nur mit dem gewissenhaft zu erfüllen, wenn man jemanden zuschaut, sondern auch dann, wenn ich das Gefühl habe, ich sei ganz alleine. Treu. Einfach das Normale tun, wo Jesus mir vor die Füsse legt. Egal, ob ich auf der Bühne stehe, wir haben zum Glück nicht so eine grosse, oder ob ich für mich bin. Jesus fragt, wie gehst du mit dem um, was ich dir anvertraut habe? Nicht am anderen, sondern dir. Eine dritte Anwendung, unsere Haltung gegenüber anderen Menschen. Der böse Knecht wird nicht darum verurteilt, weil er eine falsche Theologie hat, sondern weil er andere ausnutzt, unterdrückt, verletzt. Das ist Jesus sehr ernst. Er verbindet es mit Wachsamkeit, mit Liebe. Wer wirklich damit rechnet, dass Jesus wieder kommt, kann andere nicht gleichgültig behandeln. Nutze ich Menschen für meine Zwecke? Oder damit Jesus gross rauskommt? Wachsam leben heisst, Menschen so zu behandeln, wie Jesus die Menschen sieht, was Jesus im Leben von diesen Menschen will verändern, will wirken, will innebringen. Das bedeutet vielleicht auch mal, dass ich für jemanden unbequem bin und das Evangelium jemandem in eine Situation hineinsage. Oder herausfordere, du musst dich entscheiden, willst du dem Jesus folgen oder willst du ihm nicht folgen? Umgang mit Leid, mit Ungerechtigkeit klingt da. Unsere geistliche Wachsamkeit. Jesus warnt uns davor, dass wir unser Leben nur noch drüllen, so um die Alltäglichkeiten. Einkaufen, essen, schlafen, einkaufen, essen, schlafen. Es ist nicht falsch. Aber es kann passieren, dass das Alltägliche unser Herz total ausfüllt. Wo gehe ich her? Welchen Ausflug mache ich? Mit wem treffe ich mich? Was mache ich morgen? Und Jesus findet keinen Platz mehr. Klammern auf, das ist auch die Herausforderung für Menschen in einer Ehebeziehung. Eine Ehebeziehung lebt nicht nur, wenn man das Alltägliche immer klärt, sondern irgendwo braucht es wieder die Herzensgespräche, die Herzensbeziehung. Auch wenn man alles klärt und alles organisiert, heisst nicht, dass eine Beziehung stattfindet. Ich glaube, das meint Jesus. Dass nicht unser Herz völlig ausgefüllt ist mit allem, was man kann, mit allem, was man will, sondern dass Raum ist für ihn. Vielleicht auch die Frage, lebe ich meine Beziehung zu Jesus einfach so aus einem geistlichen Trott, aus Gewohnheit, oder bin ich innerlich wach? Habe ich noch ein Ohr für sein Reden? Viele Menschen reagieren auf das Thema Wiederkunft von Jesus auch mit Angst oder mit Abwehr. Aber Jesus redet nicht davon, dass man Angst haben soll. Für die, die zu ihm gehören, ist das kein Grund für Panik. Sondern es ist der Moment, wo sich alles erfüllt. Unsere Sicherheit liegt in Gottes Treue. Er ist der Starke. Eine weitere Anwendung ist Mission und unser Zeugnis. Wenn wir wirklich glauben, dass Jesus wiederkommt, dann verändert das unseren Blick auf Menschen. Es geht nicht darum, zum Druck auszuüben. Aber wir wissen, dass nicht einfach unendlich Zeit ist, dass Menschen Jesus finden können. Hoffnung weitergeben, von Jesus erzählen. Wachsam bedeutet, ja, sensibel sein für Menschen, aber auch für die Botschaft, die Jesus weitergeben will. Unsere Haltung vom Warten. Warten ist in der Bibel kein nicht passives Warten auf den Himmel. Also so auf dem Sofa sitzen und auf den Himmel warten. Es ist ein Erwarten. Ihr wisst ja, das Thema Heirat ein bisschen hoch im Kurs ist in unserer Familie im Moment. Und warten auf das Hochsein ist nicht einfach ein Sitzen und Warten, bis es ist. Das ist Aufregung, das ist Vorbereitung, das ist Vorfreude. Das explodiert manchmal fast. Wie warten wir, dass Jesus kommt? Indem wir treu sind. Indem wir lieben. Jesus will keine ängstlichen Wächter, sondern treue Diener. Wachsam heisst konkret, schau auf dein Herz. Wie ist dein Herz? Wie geht es dir mit deinem Heiland? Wie gehst du mit Menschen um, wo Gott dir anvertraut hat? Wir können es zusammenfassen und sagen, wachsam leben bedeutet nicht, den Himmel anzustarren, sondern mit beiden Füßen im Alltag zu stehen. Aber das Herz auf Jesus ausgerichtet zu haben und sagen, was hast du heute bereit? Was ist heute dein Auftrag für mich? Es bedeutet nicht, dass wir perfekt sein müssen, aber ehrlich. Ehrlich, nicht aus eigener Kraft das können zu machen, sondern von Jesus her. Sagen, wir folgen dir nach, hilf uns. Wir sind herausgefordert, wachsam zu sein, nicht zu vergessen, dass Jesus wiederkommt. Wir werden uns nächstes Mal wieder Gedanken dazu machen, ich bete. Jesus, danke für dein Wort. Und es ist das Einzige, was bleibt. Und wir wollen uns auf dich ausrichten, Jesus. Und danke, dass du wiederkommen wirst. Danke, dass du treu bist und nicht nur etwas ankündigst und dann im Sand verlaufen lässt, sondern du wirst wiederkommen. Und ich danke dir, dass du zum Ziel kommst. Und hilf uns, in dieser Erwartung von dir zu leben, dort, wo du uns hergestellt hast. Ganz persönlich, aber auch als Kirche, als Gemeinde. Die Verantwortung zu übernehmen, auch für die Menschen, die uns anvertraut sind. Jesus, wir wollen auf dich schauen. Und du sagst, wenn so Sachen passieren, Katastrophen, Sachen, die euch beunruhigen, dann schaut auf mich. Erhebt eure Häupter, schaut auf mich. Jesus, wir brauchen es, dass du unseren Blick auf dich ausrichtest. Wir brauchen es, dass wir nebst dem, was um uns herum ist, immer wieder dein Wort und deine Wahrheit hören. Und danke dir auch für die Zeit, die wir haben, wo wir Zeugnis geben für dich. Und ich bitte, dass Menschen dürfen zu dir finden. Auch gerade die, wo wir seit Jahren, vielleicht Jahrzehnten für sie beten. Danke dir auch für die Zeit der Gnade, bis du wieder kommst, dass Menschen dürfen umkehren. Wir bitten dich auch für unser Land, dass noch mal eine Zeit darf kommen, wo der Hunger nach dir und die Sehnsucht nach dir gross wird. Ich bete nicht um Not, aber ich bitte dich um eine Zeit noch mal vom Umkehren und vom dich suchen. Hilf uns, dass wir es nicht vergessen in unserer Zeit. Dass nicht da, wo wir sehen, das Letzte ist, sondern dass du wirst wiederkommen und zu einem guten Ende bringen. Ich danke dir. Amen.